Guten Morgen, lieber Boris.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Vielen Dank, dass du extra für mich, das muss man hier auch mal deutlich erwähnen, extra für mich früh aufgestanden bist, obwohl ich gestern einen Termin um 13.30 Uhr mit dir nicht wahrnehmen konnte, einen Termin um 17 Uhr nicht wahrnehmen konnte, weil ich einen so unfassbar wilden Durcheinandertag hatte und gleich auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanze beruflich. Ja, das tut mir sehr leid und vielen Dank, dass du heute Morgen extra für mich früh aufgestanden bist.
Das habe ich gerne getan, denn im Gegensatz zur Tour, die ich beim letzten Mal hatte, die vom Publikum her und vom Erfolg her nett war, weil alle meine Shows immer das Publikum vom Hocker reißen, hatte ich aber das letzte Mal tatsächlich ein bisschen, nicht ganz volle Häuser. Und das hat mich ein bisschen genervt. Ich spiele ja immer überall und ich hatte mir da eine Überdosis gegeben, von wegen, ich ziehe durch und habe auch durchgezogen. Das war auch alles schön, aber das war sehr anstrengend. Wenn man weniger Leute hat, ist es einfach anstrengend. Und auf dieser Tour jetzt ist alles ausverkauft und das finde ich total toll. Ich sehe mich gerade selber hier in diesem Bildschirm und sehe mich auch ein bisschen fröhlich, weil ich gestern einen fantastischen Abend im Ursprung hatte in Rostock. Übrigens mit zwei ganz lieben jungen Männern, die mich gesiezt haben und völlig beeindruckt waren und haben gesagt, wir finden das ganz grandios, was Sie da machen. Wir bewundern Sie. Und ich habe gesagt, wie seid ihr denn auf mich aufmerksam geworden? Wir sind dann zum Du übergegangen. Und dann hat der eine gesagt, mein Vater ist runtergekommen und hat mir eine Indubio-Folge gegeben, wo Sie eingeladen waren. Und das hat mich so begeistert, dass ich mir die Show angucken musste. Und das war so grandios, was Sie da machen. Ist total toll. Und wir kommen das nächste Mal mit viel mehr Leuten. Ja, und es war gestern ausverkauft. Und heute Abend ist es in Hannover, in Langenhagen, auch ausverkauft.
So soll es sein, so ist es verdient. Und dann kommen wir gleich zu meinem Thema des Tages. Die Gruppe Take That, und es ist so toll, wenn ein erwachsener Mann solche Sachen erzählt, finde ich. Die Gruppe Take That, die kennen ja die einen oder anderen, kennen die aus der Presse und Teenie und bla und hin und her. Aber die Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich großer Fan bin, richtig großer Fan, weil, und das wissen die wenigsten, die machen die geilsten Live-Shows. Und zwar egal, ob es riesige Shows sind, wie zum Beispiel bei der letzten Tour 2019 in London, wo sie irrsinnige Bühne, wahnwitzig große, also riesige, 25 Meter riesige LED-Kugel, die sich aufgeklappt hat, Mörder-Animation, ich glaube 30 Leute auf der Bühne. Also man macht sich keine Vorstellung, riesig, riesig, die geilsten Shows. Aber danach haben sie eine Europatour gemacht, da war gar nichts. Die waren im Hamburger Stadtpark vor 4.000 Leuten, einfach nur drei Jungs auf der Bühne mit einer geilen Band. Und auch das war richtig toll. Naja, und diese Band, wo ich jetzt, wie man ja hört, Fan bin, hat heute eine neue Single rausgebracht. Und die passt so wunderbar zu deinen ausverkauften Häusern und zu unserem Durchhalten und zu unserem Grundthema, wie verrückt die Welt geworden ist. Die heißt Windows. Und es geht darum, dass nach einer langen und schweren Zeit ein Mensch kommt oder Ereignisse kommen, die Fenster öffnen, durch die man in die Zukunft gucken kann. Und es ist ein ganz tolles Lied und ich finde es auch ganz toll, dass sich so drei Jungs, inzwischen schreiben sie die Sachen auch zusammen, die Titel, dass sie immer erwachsener werden und dass sie, eigentlich ist es so, dass die Single könnte auch von den Eagles sein oder von den Beach Boys. Wir werden das unten anhängen und dann freue ich mich, wenn immer mehr Leute das hören und vor allem freue ich mich, die Leute dann auch auf dem Konzert zu sehen. Wir sind am 30. April in London in der O2 Arena und wenn jemand was richtig Geiles erleben will, sollte er sich Tickets besorgen.
Ach, toll. Das ist sehr schön. Also ich bewundere diese Band ja auch fürs Durchhalten. Und ich habe vorhin so ein bisschen reinhören können. Wir spielen uns sowas ja gegenseitig vor hier im Podcast immer. Und mir ist aufgefallen, der Gary Barlow hat gesungen, ne?
Ja, also alle drei singen ja so dreistimmig richtig, aber die werden auch tatsächlich besser. Also die werden tatsächlich noch immer besser.
Ja, weil singt ja ziemlich hoch und sehr, ja, sehr sauber und er hat so eine unverkennbare Stimme. Also das ist schon grandios. Und mir ist der Gedanke gekommen, damit könnte ich mal in ein Thema einleiten. Ich habe mich hat gar nicht so furchtbar viel beschäftigt. Ich habe mich eigentlich mehr, wenn ich Nachrichten oder mal Fernsehen geguckt habe, geärgert. Das erste Thema, über das ich mich geärgert habe, war, du mal, wenn Take That jetzt eine neue Platte macht, wenn die was Neues machen, ne, dann bleiben die sich aber irgendwie doch treu, oder?
Ja, absolut, ja.
Und mir ist dann ein Vergleich aufgefallen. Warum muss man denn alles anders machen und alles neu machen? Ich frage das aus einem Grund. Das wäre in der Musik. Kate Bush hat das mal gemacht. Die hat ein Album gemacht. Da hatte sie sich ihr Studio selber eingerichtet und es war ein völlig anderes Album. Da stand hinten drauf, this album was made to be played loud.
Ja.
Und die Plattenbosse von AMI, Electrola, so hieß die Firma ja damals, die wollten das nicht rausbringen, weil sie macht dann, sie macht IA vom Esel, hat Rückwärtsgesänge, einen Didgeridoo und ganz komische Trommeln. Und es ist ein ohrenbetäubendes, aber ganz fantastisches, mittlerweile übrigens bahnbrechendes Album. Die war ihrer Zeit sehr voraus. Die hat das gemacht. Also ich bin nicht der Meinung, dass eine Band sich nicht völlig komplett neu aufstellen soll. Man kann sich da ja auch total treu bleiben. Aber es ist ja kein Muss. Und ich glaube, wenn alle Künstler mit allem, wenn sie was Neues machen, komplett alles anders machen wie früher, dann muss das nicht unbedingt Fortschritt sein, dann kann das verstören. Wie komme ich jetzt auf diesen Gedanken? Ich komme auf den Gedanken, weil ich mir die Lanz-Sendung angeguckt habe mit Sarah Wagenknecht, die gesagt hat, es gibt eine Diskussionskultur, wo Menschen, die außerhalb des von der Regierung vorgegebene Narrativs sind, ausgegrenzt werden. Zusätzlich war eingeladen eine Frau, die ist Sicherheitsexpertin und Zukunftsforscherin, Florence Gaub. Die hat dann Sarah Wagenknecht, die übrigens 99% der Bevölkerung aus dem, aus dem Gewissen geredet hat, also die diese ganzen Thematiken wieder auf den Tisch gepackt hat. Die hat der vorgeworfen, sie würde ja im Jahre 1995 stehen geblieben sein und sie würde Angst haben vor Veränderung. Und das wäre sowieso das größte Problem, dass sich schon alles geändert hat und dass die Leute, die sich darüber beschweren, dass eben gegendert wird oder dass diese Gender-Fluid-Debatte oder naja, all dies Gedöns, dass diese Leute einfach nur Angst haben und im Jahr 1995 stecken geblieben sind. Und wenn ich dann so ein Album höre oder höre, dass eine Band sich treu bleibt, dann frage ich mich wirklich, was ist denn so schlimm daran, dass man sich treu bleibt und sich mit den neuen Dingen nicht abfindet, vor allen Dingen, weil sie ja nicht natürlich entstehen, sondern eben von Menschen kreiert werden, die Lack gesoffen haben.
Ja, das Tolle ist das. Ich ziehe mal einen Vergleich. Ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Kollege Battermann. Der Frank Battermann hat mit mir zusammen einen Podcast gemacht neulich. Das machen wir jetzt auch, ziehen wir jetzt auch durch. Und zwar zum Thema das Sommerhaus der Stars. Ja. Im Sommerhaus der Stars sind Menschen drin, die wir eigentlich nicht kennen, deren Verhalten wir schwer nachvollziehen können. Die aber, und da sage ich jetzt ein konkretes Beispiel, dann komme ich direkt auf die Antwort auf deine Frage. Da ist dann zum Beispiel eine Frau namens irgendwas mit W, Violetta, Valentina mit W ist da drin. Und die hat einen Freund mitgebracht, der angeblich ihr Freund ist schon seit mehreren Monaten und die beiden sind da drin und die brüllen sich nur an, die anderen brüllen sich auch nur an. Erstaunlich auch, dass die Männer zu ihren Frauen und die Frauen zu den Männern immer Alter sagen. Also, was ist los, Alter, Alter, Alter. So, das geht die ganze Zeit so. Aber dann, wenn irgendwie ein Spiel gespielt wird, und es ist nur ein Spiel, und der eine ist da nicht so gut drin, was ja immer vorkommt. Der eine ist gut in der Höhe, der andere ist gut mit Gewicht, der andere ist gut in Geschwindigkeit. Die Menschen sind unterschiedlich und so. Dann brüllen die sich immer an. Und in dem Exzess des Brüllens passiert dann Folgendes. Dann sagt Valentina, und dann trennen wir uns und dann packe ich über dich aus. Dann kommt alles auf den Tisch. So. Und dann sitzen wir davor und denken, okay, die Valentina, die keiner kennt, packt über jemanden, den man noch weniger kennt, alles auf den Tisch. Wen in Gottes Namen soll das interessieren? Für wen ist diese Drohung? Und warum soll der Mann sich dadurch bedroht fühlen? Und dann kommt's, und so ist es auch in der Berliner Regierung, die leben in so einer Blase, in deren Blase ist es nämlich schlimm, wenn die Valentina erzählt, dass ihr jetziger Freund mal mit der Susi rumgevögelt hat, die eigentlich mit dem Michi zusammen war, der aber früher mal homosexuell war und einen pickligen Freund hatte. Das ist ein Riesenskandal. Uns als normale Menschen betrifft das gar nicht. Wir wissen nicht, wovon die sprechen. Es ist uns auch scheißegal. Aber in ihrer Blase ist das ungeheuer wichtig. Und wenn du dir anguckst, wie es in der Politik ist, dann ist die Politik in Berlin das Sommerhaus der Stars. Unbekannte Menschen, keine Ahnung, was sie tun. Unfassbar, unfassbar infames Verhalten. Guck dir Nancy Faeser an, was die zurzeit macht. Und die macht das nur für ihre Blase, für ihre Community, für ihre Gemeinschaft macht die das. Der ganze Rest der Welt ist der scheißegal. Und sie glauben wirklich allen Ernstes, dass sie der Nabel der Welt sind. Und sie glauben wirklich, dass sie was verändern müssen. Und was die Veränderung angeht, das nehmen wir mal die Grünen als Beispiel. Das stimmt, die Welt verändert sich und wenn man stehen bleibt, ist so richtig scheiße. Zum Beispiel wie die Grünen, wären die stehen geblieben, wären sie ja heute für Frieden. Nein, heute feiern sich die Grünen dafür, dass sie mehrfach Sprengköpfe an die Front liefern, wo Hunderttausende von Menschen von sterben. Das stimmt, die Grünen haben sich entwickelt, Respekt. Das gleiche gilt für Frau Baerbock, wir haben eine Außenministerin, die so viel Politiker ist, wie wir beide, keine Ahnung, Sonnenblumenzüchter. Die hat von dem Fach keine Ahnung. Die hat vom Benehmen keine Ahnung. Die sagt zum chinesischen Xi Jinping oder wie er heißt, sagt sie, er ist ein Diktator, wie man so unklug und so dumm sein kann und eine ganze Nation, den Stolz einer ganzen Nation aufwiegt. Es ist irrsinnig, irrsinnig. Die sind völlig bekloppt, aber es ist nichts anderes als das Sommerhaus der Stars.
Ja, leider. Eine Sache fehlt da, glaube ich, noch. Und zwar der Umstand der Berechnung. Denn im Sommerhaus der Stars, ich habe das nicht gesehen, aber dass du das überhaupt guckst. Aber im Sommerhaus der Stars
passiert. Aus beruflichen Gründen.
Aus dem Affekt und natürlich auch so eine gewisse Art von Dummheit. Aber wenn Nancy Faeser zum Beispiel ein Gesetz bringen möchte, das Wahlrecht runterzusetzen oder das Wahlrecht auszuweiten auf Migranten, und es ist veranschlagt auf 6 Monate, also Migranten, die 6 Monate lang hier leben, und dann stellen sie aufgrund eines Shitstorms erst fest, dass es keine 6 Monate waren, sondern 6 Jahre, und dass sie sich einfach verschrieben haben und das ein Übertragungsfehler war. Ich glaube, als die das verkündet haben, das war so geplant.
Ja, aber das ist wie Valentina. Valentina wird in dieses Format überhaupt nur eingeladen, weil sie permanent völlig hirnlos austickt, weil sie rumbrüllt, sich hysterisch verhält und weil sie ein schlechtes Beispiel für Benehmen ist. Und das Gleiche gilt für Nancy Faeser. Die tickt auch aus, die macht und tut, was sie will, die mobbt irgendwelche Leute raus, die benimmt sich. Und das ist wirklich, muss man auch sagen, das ist in denen drin, in der Bundesregierung von heute, ist der gesamte Frust, dass sie nie was zu sagen hatten, dass sie immer die Geilsten sich gefühlt haben, dass sie keine Basis haben, weil Menschen ohne Basis, Menschen ohne Bildung, ohne Basis, ohne Ahnung, ohne Erfolge, Nancy Faeser ein Beispiel für einen Mensch ohne Erfolg, das sind Menschen, die am Ende so zornig werden, dass sie in der letzten Instanz andere umbringen wollen. Nur um sich durchzusetzen. Und je mehr du sie sich versagen lässt und je mehr sie in der Öffentlichkeit versagen lässt, desto gefährlicher werden die. So sind damals mit Sicherheit auch die Exzesse der Nazis entstanden. Nur deswegen, weil es immer noch Leute gab, die sich nicht eingereiht haben und in eine Richtung marschiert sind. Und wir haben heute gerade, hat meine Frau was Wunderbares erlebt. Wir haben Nachbarn, die eigentlich sehr vernünftige Menschen sind. Die Frau arbeitet beim NDR und dann hat sie mit denen gesprochen und die waren auch so sehr kritisch immer, was so die Situation in Berlin ist, was die Politik auch mit Corona und Flüchtlingen und Klima und so angeht. Die sind plötzlich komplett gedreht und sind plötzlich tatsächlich ernsthaft, finden sie das alles toll und sie sagen solche Sätze wie, ja, Deutschland muss vorangehen, wir sind diejenigen, die vorangehen, da muss jeder mal Verzicht üben. Das machen die aber aus einem Reihenhaus in guter Gegend mit Staatsanstellung raus und mit der Garantie, dass wenn ich der Politik nach dem Bart trompete, ich vom NDR weiter Aufträge kriege. Und das ist wirklich erschreckend.
Ja, das ist schon wahr. Also ich habe hier gestern, wo ich hier gespielt habe, da waren auch, sind Leute gekommen, die waren in einem Motorradclub. Wenn man es jetzt mal ins Kleinere denkt, die waren in einem Motorradclub und die haben immer Ausflüge gemacht mit ihrem Motorradclub, sind immer mit den Motorrädern durch die Lande gefahren und jetzt sind die einfach nicht mehr eingeladen worden. Die sind einfach nicht mehr eingeladen worden und die sind jetzt alleine losgefahren, das haben die zufällig erfahren und sie wissen nicht warum. Sie denken, naja, vielleicht liegt es daran, weil wir uns zur Corona-Politik negativ geäußert haben. Aber eigentlich wissen die das nicht und sagen so. Also wir müssen irgendwas Falsches gesagt haben. Und das zieht sich ja tatsächlich wirklich durch alle Ebenen. Ich höre das immer mehr, dass man sich jetzt gegenseitig ausgrenzt und versucht, so eine Pseudomacht auszunutzen.
Ja. Sprechen wir über Heino und über Lanz und Precht. Der Heino war neulich beim Frühstücksfernsehen eingeladen und sagte, dass er mit dem ganzen Gender-Scheiß nichts zu tun haben will und dass das Blödsinn ist und dass man sich auf wichtige Sachen konzentrieren soll. Daraufhin gab es, das hat alle, also kannst du auch nachgucken, hat die ganze Presse geschrieben, Shitstorm und sowas alles. Jetzt recherchierst du das mal und guckst mal tatsächlich unter diese Berichte über diesen Vorfall, was Heino gesagt hat. Da ist kein Shitstorm. Sind 3 Leute, die probieren, einen Shitstorm anzuzetteln, aber 400 Leute, die sagen, Heino hat recht. Und das zieht sich durch die gesamte Presse, durch die gesamte Medien, den gesamten Medienspiegel zu diesem Thema. Wirst du eine kleine Minderheit finden, die Heino verflucht und die damit droht, dass man seine Konzerte absagen müsste. Dann schreibt so jemand wie Focus Online, die ja eigentlich jetzt nicht ganz auf der Regierungsseite immer sind, dann schreiben sie auch gleich, ja, es könnte sein, dass seine Konzerte abgesagt werden, dass man da nicht mehr hingehen darf, weil er gegen das Gendern ist und so. Bullshit. Die hundertfache Überlegenheit der Deutschen sagt, der Heino hat völlig recht. Und toll ist, das war in der aktuellen Folge von Lanz und Precht, ist es so, dass es um die 7 Todsünden geht. Übrigens, Lanz und Precht, seit 2-3 Wochen machen die keine Politik mehr. Und das finde ich sehr gut, sondern es geht um interessante Themen. Also wirklich, die haben die letzten 3 Folgen richtig spannende, tolle Themen. Und eins ist für mich immer drin, und das mag meine, wie soll ich sagen, meine Aluhutträgerei, mag das daher kommen. Ich sehe eine ganz hochintelligente Art der Kritik an der Regierung und an den Zuständen, in dem, was sie diskutieren. Also es ging um die 7 Todsünden. Die 7 Todsünden sind ja erfunden worden im Prinzip, und damit die Menschen sich selber maßregeln, also Neid, Völlerei und diese ganzen Geschichten. Die sind nicht die 10 Gebote. Die 10 Gebote ist das, was man nicht machen darf, wofür man dann vom Staat oder von der Regierung oder von der Kirche bestraft wird. Die Todsünden sind was, wo du selber schlechtes Gewissen haben sollst, dass du nicht neidisch sein sollst, hier der Völlerei nicht nachgehen sollst und so weiter. Und das gibt's ja heute, das wirkt ja nicht mehr. Also zum Beispiel will ja ganz bestimmt Ricarda Lang möchte ja mit Völlerei, das möchte sie nicht drüber diskutieren, glaube ich. Das ist nicht so richtig ihr Ding. Das Gleiche gilt für Neid, das wollen die alle nicht diskutieren und so weiter. Da kann man die 7 durchgehen, die gelten nicht mehr. Und dann sagt der Precht, ja, aber heute gibt es etwas anderes. Heute und diese 7 Todsünden waren dafür auch da, die Menschen zu steuern, von oben zu steuern, ihnen schlechtes Gewissen zu machen, sie unten zu halten und so. Und heute, sagt dann der Precht, ist es so, dass man ein ganz feinmaschiges Netz, das immer feinmaschiger wird, mit jedem Tag strickt von moralischen Sachen, von Dingen, die man nicht mehr sagen darf, moralischen Ansprüchen, die irgendwo herkommen. Keiner weiß so richtig, wo sie herkommen. Und das Netz wird immer feinstrickiger und feiner. Und es ist fast unmöglich, den Tag zu durchstehen, ohne etwas falsch zu machen. Und auch das ist nur dafür da, das Volk zu unterdrücken, uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen, weil man sagt das ja nicht mehr. Und wenn dann der Heino sowas sagt, dann ist der natürlich volle Möhre in diesem Spinnennetz jetzt gefangen. Und diese paar Menschen, die das Netz stricken, diese 3-5 Spinnen, die da oben unterwegs sind, probieren jetzt den Heino sozusagen zu grillen, damit alle anderen Leute auch Angst haben, etwas gegen das Gendern zu machen. Und so funktioniert das. Und das probieren sie. Und dagegen müssen wir immer mehr und immer mehr aufstehen. Denn sie sind nur eine klitzekleine Minderheit von in der Regel ungebildeten, neidischen Menschen, die der Völlerei nachgehen, die Gewalt ausüben in jeder Form. Ganz, ganz, ganz bittere Zeiten. Und Nancy Faeser ist für mich die, also das wird man auch in den Geschichtsbüchern in 100 Jahren lesen, Nancy Faeser steht mit Frau Baerbock, würde ich mal sagen, und Herrn Habeck an der Seite und Herrn Scholz, den muss man auch jetzt inzwischen dazu zählen, stehen die für eine Gesellschaft, wo die Politik der Gesellschaft entglitten ist. So.
Was mich aber wundert jetzt an dem, was du erzählst, das ist, dass Lanz aber in seiner Sendung irgendwie dann doch anders redet. Denn als die Wagenknecht gesagt hat, also diese Themen, wo du gerade drüber gesprochen hast, über dieses Netz, dieses Fallnetz der ganzen Dinge, die man nicht mehr sagen soll oder nicht mehr denken soll, dann sagt er immer, naja, es gibt viele Menschen, die behaupten, das wäre von der Regierung vorgegeben. Das stimmt aber doch nicht. Das ist in der Gesellschaft entstanden. In der Regierung sagt ihnen das keiner. Und das finde ich, könnte da den Fernseher rauswerfen.
Ja.
Weil das eine Frechheit ist. Die haben diese ganzen kontroversen Themen haben die aufgebracht. Und wenn unser eins sich jetzt darüber aufregt, dass die zu Fallstricken geworden sind, dann heißt es, wir würden die am Leben halten. Und das ist einfach nicht wahr.
Nein, gelogen. Und es ist so, dass, muss man auch sagen, natürlich wird der Lanz ja, das wird ja vom ZDF bezahlt und der ist ja selber unter Druck. Ich meine, guck dir an, was mit Böhmermann passiert. Ein Böhmermann hat es in Deutschland seit den 30er Jahren, seit Goebbels eigentlich nicht mehr gegeben. Jemand, der einfach andere Menschen niederreiten kann, und zwar im Sinne oder im Auftrag der Politik, und der damit auch noch durchkommt. Und der trotz Anzeige und allem nichts, da passiert nichts, der kann machen, was er will. Ist doch irre. Und auch der übrigens ist eine totale Minderheit. Da gibt es ein paar Leute, die ihn angucken, die finden irgendwie schön, dass er so freche Sätze sagt. Aber jeder, der Harald Schmidt gesehen hat, weiß, wie klein Herr Böhmermann ist.
Ja, Harald Schmidt hat Herrn Böhmermann als Krawallschachtel bezeichnet. Aber ich finde ja Böhmermann so, also ich war ja der Erste, der den gesperrt hat. Also ich habe ihm gar nicht die Gelegenheit gegeben, mich zu sperren. Ich habe den... Und da war ich eher. Und was Böhmermann betrifft, ich reg mich da gar nicht so furchtbar drüber auf, weil der ist für mich uninteressant. Ich rege mich eher auf, wenn ich mal reinseppe, und ich habe das zufällig da, wie viele Leute da sitzen und wie viel damit klatschen und so. Das finde ich eigentlich viel schlimmer, weil der hätte ja gar keine Macht, wenn die Leute ihm nicht zujubeln würden oder so. Und für mich sind das, entschuldige bitte diesen Begriff Schlafschafe, aber das sind für mich tatsächlich wirklich so Schlafschafe. Die denken, naja, der sagt uns wenigstens, wo wir lang mähen sollen. Also dann gehen wir da hinterher. Und alles natürlich auch wieder unter dieser Erzählung, also ich möchte nicht 1995 stehen geblieben sein. Die Welt ist im Wandel und da möchte ich auch mitmachen und deshalb gibt's jetzt auch Frauen mit Penis. Also das ist alles völlig...
Wenn du richtig mitmachen willst bei dieser neuen, modernen, schönen Welt, ne, dann machst du Folgendes. Erstens, als Mann schneidest du dir deinen Penis ab, als Zweifel gibst du ihn deiner Frau, damit sie ihn sich annähen lassen kann. Das ist die erste Maßnahme. Zweite Maßnahme ist, wir packen unsere Sachen und steigen in ein Schiff und fahren von, ich sag mal, von Sylt irgendwo in Richtung Afrika oder Südamerika. Probieren, unserem kleinen Bötchen irgendwie klarzukommen, so lange, bis diese südamerikanischen oder afrikanischen Präsidenten große Schiffe losschicken, die uns dann retten. Und die bringen uns dann auf den afrikanischen oder südamerikanischen Kontinent und dort bekommen wir erstmal ordentlich was, dann benehmen wir uns mal so richtig scheiße, sammeln uns aber alle an möglichst einem Ort immer, benehmen uns so richtig scheiße, machen nichts und lassen uns einfach aushalten. Ich finde, das müsste die Maßnahme sein, weil das ist ja modern. Das ist ja was, was man heute machen kann. Genauso das Gleiche gilt, neulich wieder neue Umfrage, wie viele Menschen sind tatsächlich betroffen von dieser LGBTQ+ hin und her Geschichte? Wie viele Menschen schützen wir da eigentlich? Für wie viele Menschen schaffen wir da erhöhte Aufmerksamkeit? Das ist eine so, das ist 0,00 irgendwas Prozent. Das ist total irrelevant. Ich bin der Erste, der jede Minderheit achtet, solange sie mich nicht anpisst. Dann achte ich, ich habe überhaupt gar kein Problem, ob der grün, gelb, weiß ist. Für mich gibt es schwarze Arschlöcher, weiße Arschlöcher, schwarze, tolle Menschen, weiße, schwarze, es gibt alles. Aber ich muss nicht jemand haben, der mir sagt, was toll ist. Und wenn es dann so ist, dass Milliarden weltweit aufgewendet werden, um eine 0,000% Minderheit irgendwie eine Sicherheit zu geben, das ist nicht modern, das ist dumm.
Ja, viele Homosexuelle, die bei mir in der Show sind, ich habe ja dann auch so mal schwule Gäste, finden es auch ganz furchtbar, dieses Affentheater. Und die wissen auch genau, was ich meine, wenn ich mich darüber lustig mache. Ich mache mich ja immer darüber lustig, über das Sommerloch-Festival in Braunschweig. In Braunschweig gibt es ein Schwulen-Festival, das heißt Sommerloch-Festival. darüber immer lustig. Diese Gruppe heißt ja jetzt LGBTQIA2S+. So heißt diese Gruppe erst mittlerweile.
Und jetzt weißt du, was jetzt ist? Jetzt setzt es nämlich ein. Jetzt ist genau das ist immer das Ding. Es gibt neue Regeln, es gibt neue Sachen, die du wissen musst. Und wenn du die nicht richtig aussprichst, bist du ein böser Mensch. Wenn du nicht genderst, bist du ein böser Mensch. Wenn du nicht weißt, wie diese Buchstabenfolge weitergeht. Und es gab mal Menschen, die waren bekannt dafür, dass sie Psi bis in die 230.000 Stelle berechnen können. Und das sind die Menschen mit diesen Inselbegabungen, die eines Tages die großen Helden sind. Und nicht mehr die, die vernünftig arbeiten, die vernünftig denken, die einen gesunden Menschenverstand haben. Nein, was zählt ist, dass du LGBTLRQI, dass du es auswendig daher sagen kannst.
A2S+ heißt das.
A2S+.
LGBTQIA2S+.
Okay, ich werde mir das aufschreiben, dann werde ich es bis zum nächsten Mal lernen und ich werde mir eine Brücke bauen, indem ich probiere, aus diesen Buchstaben einen Satz zu bilden.
Den Satz, den man vorwärts und rückwärts sagen kann. Wie war das da?
Nein, sag ich nicht. Dann wären wir gesperrt. Sag ich nicht.
Ich habe einen neuen Stand-up. Immer wieder hört und liest man in diesen Tagen von Messerattacken, als gäbe es hierzulande nur noch Messerstecher. Dabei handelt es sich lediglich um Einzeltäter und Einzelfälle. 209 Einzelfälle pro Woche. Aufs Jahr verteilt sind das 11.000. 11.000 Einzelfälle von 11.000 Einzeltätern. Und was mich am meisten empört, immer ist bei den Tätern, also den Einzeltätern, von sogenannten Südländern die Rede. Als hätte jeder Türke und Syrer und Afghane ein Messer dabei. Ich meine, manche haben auch Macheten oder Säbel oder Schwerter oder auch Dolche. Es gibt eben solche und solche. Deshalb Schluss mit dem Klischee vom Messerstecher. Es gibt auch Samurai-Schwerter, osmanische Krummsäbel und persische Doppeläxte. Vom Gürtel bis zum Sprengstoffgürtel. All dies ist Vielfalt, gelebte Vielfalt, überlebte Vielfalt, hieb- und stichfeste Vielfalt. Darauf ein Düsseldorf. Prost.
Sehr schön. Ich würde zu dem Thema, weil es gerade so gut passt, hinzufügen. Ich weiß nicht, kennst du den Faktenfuchs?
Nein. Ist das ein schlauer Fuchs oder ist das ein verseuchter Fuchs?
Der Faktenfuchs ist von der ARD, das sind wie die Faktenchecker. Das sind völlig willkürlich gewählte Menschen, ja, wirklich willkürlich gewählte Menschen, ohne jede journalistische Voraussetzung, die einfach dafür sorgen, dass die Sachen, die die Gegner der Regierung oder die Gegner des woken Zeitgeistes sagen, dass die beweisen, dass das falsch ist. Und das haben sie jetzt wieder gemacht, in brillanter Art und Weise, wirklich brillant. Und zwar geht es um das Thema Kriminalität auf Bahnhöfen. Und da haben sie dann also gesagt, ja, also es sind so und so viele Vorfälle gewesen, davon waren so und so viele Deutsche und so viel waren Ausländische. Aber, und jetzt kommt's, diese Ausländischen, die Nicht-Deutschen, das können ja auch Touristen gewesen sein. Und da denke ich, wenn ich das höre, ja, na logisch, der Portugiese, der in München Urlaub macht, der sticht da wild mit dem Messer rum, der Finne, der nach Hamburg kommt oder am Hauptbahnhof steht, um sich ein Franzbrötchen zu holen, zack, hat der ein Messer in der Hand. Das kennen wir. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Der Tourist an sich ist der Messerstecher der Zukunft. Und es hat natürlich nichts damit zu tun, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, die das macht. Und da muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor dem Faktenfuchs, weil die Faktenfüchse, diese Menschen, die da arbeiten, sind wirklich, man muss mir vorstellen, die sitzen da und müssen Tatsachen so lange verdrehen, bis sie irgendwie für die Dümmsten der Dummen als Argument gelten. Also das ist ja so, die Ideologie ist ja die Wissenschaft der Dummen. Und ich glaube, die Faktenfüchse, das sind wirklich die, also das sind diejenigen, die die Argumente der Dummen sozusagen liefern. Und das Irrsinnige dabei ist, das ist ein Beruf, die bekommen Geld dafür. Und man fragt sich manchmal, ne, bei Wer wird Millionär, da gibt's da so eine Fragenredaktion. Kann man nicht irgendwie, dass man das auch irgendwie verbindet? Dass man die Fantasien der Faktenfüchse zu einem Quizinhalt macht? Weil die sind so absurd, da kann man ja gar nicht drauf kommen. Dass man sagt, dass man nicht weiß, wie viele von den Messerstechern Touristen sind. Das ist so irrsinnig an den Nasenhaaren herbeigezogen, Wahnsinn.
Warum fährst du denn in Urlaub? Ach, wissen Sie, ich fahre dieses Jahr nach Amerika, weil ich ein bisschen die Bevölkerung dezimieren will. Diese tolle Idee, stell dir mal vor. Du würdest so, das wäre doch so ein Attentat wie Klimakleber oder so. Weißt du, so ein Störenfried zu sein. Perfekt gegendert ist Störenfried übrigens Störenelfriede, oder? Also, wenn du jetzt eine Störenfrieder sein willst, dann mogelst du bei diesen ganzen Game-Shows immer Fragen unter. So eine Karte, die so kopiert ist, dass der Moderator das gar nicht merkt. Und dann liest der Kai Pflaume so vor. Was meinen Sie, wie viele Messerstechereien hat es in Duisburg am Bahnhof letzte Woche gegeben? 2, 6 oder 10? Und dann der liest das da so vor und denkt, oh Gott, wer hat mir denn die Frage reingereiht? Was müssen wir in allen Spielshows machen?
Ja, das musst du nur in diese elektronischen Systeme eindringen. Das wäre natürlich ein Riesenspaß. Da muss man sagen, da könnte man ganz perverse, weil du musst es immer in der Sekunde erst einblenden, wenn er anfängt vorzulesen. Ich stelle mir auch Herrn Jauch vor, wenn er da sitzt und stellt so eine Frage und merkt beim Fragestellen, dass das auf jeden Fall nach hinten losgeht und dass da irgendwas schiefgegangen ist. Eine sehr schöne Idee. Sehr schöne Idee.
Glauben Sie, wie viel wiegt Ricarda Lang? 2-stellig, 3-stellig oder 4?
Nee, da kann ich sagen, das ist falsch, das kommt sofort raus, da fallen für mich sofort einfach nur durch Ausschlussprinzip welche weg, weil ich kenne mich ja mit Pferden aus. Pferde wiegen so 600, 800 Kilo und ich weiß, dass sie nicht so schwer ist wie ein Pferd. Das heißt, dreistellig nur höchstens im unteren Bereich. Also ich denke mal so 200 ist möglich, aber da drüber, also 1000 vierstellig wird es auf keinen Fall werden, glaube ich nicht.
Zumindest ist sie die einzige Politikerin, bei der sich die Balken biegen, ohne dass sie lügt.
Das stimmt.
Wo wir bei denen wieder sind, habe ich gestern so ein Tortendiagramm zugeschickt. Das ist sehr lustig. Das ist so eine Torte, wo so ein Stück fehlt. Die Torte ist in grau, musst du dir vorstellen, und ein Viertel von der Torte ist in weiß. Ja. Und da steht Wahrscheinlichkeit, dass ich grün wähle. Grau ist nein und weiß ist auch nein, nur weiß. Und der Typ, der mir das geschickt hat, hat mir noch so einen schönen Witz dazu geschickt. Ich habe letzte Nacht von den Grünen geträumt. Habeck hat die Heizung mitgenommen und die Dicke den Kühlschrank. Was der Sprachfehler von mir wollte, konnte ich nicht verstehen.
Ja, da ist die gute Laune ja sozusagen vorprogrammiert. Apropos gute Laune, da sind wir doch gleich beim Oktoberfest. Es ist ja wieder in München Oktoberfest, ne? Und für alle, die noch nie da waren, würde ich aus Hamburger Perspektive mal gerne mein Erlebnis auf dem Oktoberfest schildern, um dann anzuschließen an das, was ich eigentlich erzählen wollte, aus dem aktuellen Bereich sozusagen. Ich war ja mal bei ProSieben-Chef und dann gab es die ProSieben-Wiesen. Da haben wir dann alle unsere Mitarbeiter und auch die Stars, die wir hatten, uns so eingeladen, hatten in einem Zelt einen Balkon. Da gibt es also einmal das Zelt unten und dann gibt es so im ersten Stock so Balkons. Die sind so an der vorne und hinten meistens. Und den haben wir diesen ganzen Balkon gemietet. Da ist dann Platz für ein paar hundert Leute. Und ich als Hamburger so, oh Mann, Oktoberfest, das, oh bitte, lieber Gott, nein. Ich so, dann habe ich mir aber Haferlschuhe, der Experte weiß, was das ist, so eine bestimmte Art von Schuhen geholt, die entsprechenden Socken, die Lederhose, das karierte Hemd und alles, was dazugehört. Und habe also gute Miene zum bösen Spiel gemacht und bin als Bayer verkleidet zum Oktoberfest gegangen als Hamburger. Und das gehört ja auch mit dazu. Und dann, pass auf, dann war Folgendes, dann kam diese Frau mit 400 Gläsern Bier in der Hand. Ich habe mich gefragt, wie sie die Scheiße tragen kann. Ich konnte ja kaum diesen einen Humpen halten. Aber anyway, sie hat die also hingestellt. Das war richtig schön kühl. Und dann habe ich davon getrunken, 16 Uhr nachmittags, da ich ja auch gar keinen Alkohol trinke, habe ich dann mal so ein halbes Glas weggezischt. Und ich muss sagen, das war wirklich richtig lecker. Danach kam die Zensi mit 240 Hühnchen gelaufen, so halbe Brathähnchen. Und Brathähnchen ist ein Brathähnchen, habe ich gedacht. Weit gefehlt. Es war richtig lecker mit dem Bier und dem Brathähnchen. Und die Stimmung steigt. Und die erfahrenen Oktoberfest-Experten haben das zweite und das dritte Bier bestellt. Und ich habe mich an meinem einen Bier festgehalten, aber da wird die andere Hälfte ja irgendwann schal. Also das Ding weggehen lassen. Nicht über die Balustrade gekippt, sondern einfach weggehen lassen. Ein neues Glas, nochmal ein halbes. Und da hatte ich dann gegen 17, 18 Uhr schon mal ein Liter Bier drin. Das heißt, das ist wahrscheinlich so wie 5 Maß bei anderen Leuten. Ja, und was passiert dann? Da musst du ja Baby gehen. Und es war, wie gesagt, noch früher Abend. Also es war jetzt noch lange nicht voll und es war noch lange nicht voll Rambazamba. Und es war noch nicht überall Besoffene. Also gehe ich von diesem Balkon runter. Die Toiletten waren relativ in der Nähe, muss man sagen. Ich habe da relativ lange hingebraucht, weil es natürlich unten schon bumsenvoll war dann noch tatsächlich. Das hat man von oben nicht so gesehen. Und da waren viele Menschen doch schon sehr betrunken und es war ein beschwerlicher Weg auf die Toilette. Dann war ich bei der Toilette. Und jetzt kommt die Erklärung, warum man Haferlschuhe trägt. Das sind so halbhohe Schuhe ohne, die haben nicht so Schnürlöcher. Der Grund ist, dass du praktisch halb Fuß hoch in Pisse stehst. An diesen Pinkelbecken stehen Leute, die pinkeln, aber sich dabei unterhalten und deswegen der Strahl oft entgleitet an die Wand, irgendwo daneben oder auch an den Nebenmann. Außerdem stehen auch Leute mitten im Raum und pissen einfach auf den Fußboden. Für den Hanseaten an sich war das eine schwere Erfahrung. Ich wusste gar nicht, wo ich hinmachen sollte, habe mich in die letzte Ecke verdrückt. Ich habe nicht in die Ecke gemacht, sondern in ein Pinkelbecken tatsächlich. Es war so deftig, du machst dir keine Vorstellung. Dann bin ich wieder hochgegangen zu meinem Balkon. Die Schuhe, halb voll Pisse, sozusagen. Da wurde auch schon das nächste Bier serviert. Ich habe dann gedacht, ich müsste gehen und bin dann gegangen, heimlich, habe mich da rausgedrückt und bin über die Wiese, da ist so eine Wiese angrenzend, so ungefähr gegen 19 Uhr an diese Wiese gekommen, wo ich dachte, ich gehe da hoch und hole mir ein Taxi, weit gefehlt. Am Ende bin ich zu Fuß nach Hause gegangen, 3 Stunden lang oder so. Also diese Wiese ist so eine halbhohe Wiese. Und da lagen, ich schwör's dir, um 19 Uhr, also es sind sicher 200, 300 komatös besoffene Menschen aus aller Herren Länder, die da gekotzt haben oder gevögelt haben oder sonst irgendwas. So, und diese Festivität ist ja nun wieder. Und dann gibt es, das ist der eine Teil der Wiesen. Dann gibt es den anderen Teil der Wiesen, habe ich auch schon erlebt, das ist die Käferwiesen. Richtig leckeres Essen, gesetztes Essen mit Sitzen und gemütlich und zünftig beisammen sein. Oder ist die Presse auch da, da wollen wir ein Foto, das ist euch super. Und so gibt es auch, ne? So, jetzt ist also wieder Wiesen. Und dann habe ich jemand hier aus Hamburg neulich erlebt, der sagte, es ist wieder Wiesen, ich will da auch gerne hin. Und dann ist mir bewusst geworden, Wiesen war für mich immer so Jahrmarkt, ne? Aber der wollte da unbedingt hin, weil er nämlich sagt, er macht da Geschäfte, er muss da unbedingt hin. So, und es gab aber natürlich, gibt es dann keine Tische mehr, keine Tickets. Und dann passierte Folgendes, dann rief der also Menschen an, dann hat er mich gefragt, dann hat er andere Adressen bekommen, am Ende wurde viel telefoniert, dann hat der, und jetzt kommt's, für einen normalen Tisch für 6 Personen auf der Wiesen am Nachmittag 4.500 Euro bezahlt, ohne Essen, ohne Trinken, für den Platz.
Für Sitzplatzreservierung.
Ja, 4.000. Bei irgendeinem Verbrecher hat er 4.500 Euro gelassen, damit er da hingeht. Dann ist er hingegangen, dann kostet so eine Maß irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder so, 30 Mark für ein Glas Bier. So, dann Hotel, 1.800 Euro die Nacht. Er ist da nur eine Nacht geblieben. Der Typ hat jetzt, Fazit, Bottomline, für das Erlebnis Oktoberfest satte 8.000 Euro ausgegeben. Und ich sag dir eins, solange man bei einem Volksfest in München 8.000 Euro ausgibt, ist auch die Politik noch nicht am Ziel, das Land zu zerstören.
Aber sag mal, haben die nicht auch einen Familientag? Wie ist denn das, wenn man auf den Mittwoch geht? Dann zahlt man eben nur 2.000 oder 4.000 Euro.
Ja, also ich glaube, der Trick ist, du musst um 12 da hingehen. Ich glaube, die Wiesn macht um 12 auf, dann kriegst du noch einen Platz. Ist halt blöd, weil du bist dann halt um 2 völlig besoffen und gehst dann ja sowieso irgendwann. Ich weiß nicht, wie das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe, also was ich total verstanden habe, ne, deswegen habe ich das am Anfang erzählt. Das Bier ist wirklich lecker. Und das Hähnchen ist wirklich lecker. Und das war damals auch irgendwie ein Spaß, so mit den Kollegen zusammen und so, ne. Es nimmt dann schnell, also ich war auch mal mit Holländern da, mit meinen Kollegen von Endemol. Das war auch sehr lustig. Holländer, ne. 2 Meter groß, rustikal gebaut, Bierglas in der Hand. Und dann steht er da, schon leicht betrunken nach dem dritten Bier und nimmt sein Bierglas und sieht neben sich jemand stehen, der sich gerade ein frisches Bierglas geholt hat und stößt mit seinem Krug gegen seinen und sagt, Prost, mein Freund. Und daraufhin bricht der Krug, aber nicht seiner, sondern von dem Typen, der gerade frisch sich ein Bier geholt hat und hat nur noch den Henkel in der Hand und das Bier knallt auf den Fußboden und der Mann war sehr traurig und der Holländer stand da im Suff und das war ein Riesenspaß. Für die Holländer war das auch total toll. Also es hat seine Attraktivität, das ganze Ding, und man kann da lustige Sachen erleben, aber ich habe das gehört, ich war fassungslos, wie das passieren kann, dass man so viel Geld und wie wichtig kann das sein und was für Geschäfte macht man da?
Naja, ich meine, nicht umsonst ist ja die dicke Ricarda Lang und die waren ja letztes Jahr alle da. Da gab es ja die Skandalfoto auch, wie die sich alle amüsiert haben da. Claudia Roth und Ricarda Lang und Katrin Göring-Eckardt, glaube ich, war auch da. Und wo ich ja sowieso mich immer frage, warum treiben die sich denn auf solchen, das ist doch ein Volksfest. Ich meine, ich will niemandem verbieten, da hinzugehen, aber auf mich macht das immer einen eigenartigen Anschein, wenn unsere Politiker damit protzen, dass sie auf solchen Events sind. Und ja, scheint ja ihnen zu sein. Also
für weißt du warum? Weil sie so weit weg sind vom Volk, die sind ja wie in Versailles damals, ne? Die sind so weit weg vom Volk, die sind in ihrer kleinen Blase unterwegs. Und ich glaube, sie wollen damit zeigen, dass sie zu uns gehören. Aber ganz ehrlich, wir wollen die gar nicht. Wir gehören nicht zu denen. Wir haben mit den Menschen nichts zu tun. Wir haben abgeschlossene Ausbildung. Wir haben was zu tun. Wir arbeiten für unser Geld. Alles das machen die ja nicht. Deswegen, sie wollen dazugehören, aber sie gehören nicht dazu. Und sie schaffen es aber, so viel Angst zu verbreiten, dass andere Menschen, die ganz normal sind, gerne bei denen dazugehören wollen. Das ist das Erstaunliche.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon wahr. Aber ich würde mir eher wünschen, dass, bevor die da jetzt zum Oktoberfest fahren, dass sie zum Beispiel nach Lampedusa fahren, was ja auch gerade überkocht. Also da gibt's ja auch furchtbar viele Menschen und es gibt auch furchtbar viele Menschen, die verdienen daran, dass diese Insel total überkocht.
Ja, Frauen und Kinder vor allen Dingen, habe ich gehört. Ich habe gehört, also in der ARD haben sie ja Bilder gefälscht, da haben sie das gleiche Bild von vor 3 Monaten 6-mal verwendet im Laufe der Zeit und immer wieder behauptet, diese ganzen Familien mit Kindern würden in Lampedusa anlanden. Ein Mensch, der dort wohnt und der Interviews gegeben hat, irgendwann in der letzten Woche in verschiedenen Sendern, unter anderem auch tatsächlich beim NDR, hat gesagt, das ist alles Blödsinn. Die Leute, die hier ankommen, werden hier professionell abgekarrt von irgendwelchen deutschen, 60% deutsche Gesellschaften, die diese Menschen im Meer auffangen und dann da abliefern in Lampedusa. Dann laufen die da mal schnell durch, dann werden die verpackt und werden ruckzuck weitergeschickt. Das ist eine Durchgangsstation. Er sagt, also wenn sie hier Urlaub machen, werden sie das gar nicht mitkriegen. Das geht einfach nur hintereinander weg und die meisten wollen ja sowieso nach Deutschland.
Und wo führt das hin? Also da kann ich noch mal auf diese Lanz-Sendung zurückkommen. Der Lanz macht ja dann immer, also mich wundert das, der Lanz hat anscheinend 2 Gesichter. Ein Gesicht, wenn er mit Precht redet, dann ist er da anscheinend der gesättete, normale Bürger irgendwie, der sich klug und eloquent unterhalten kann. Und dann diese auch Krawallschachtel da in der Talkshow. Er kommt ja dann immer, wenn Politiker da sind, mit diesem Ding, das macht er gerne. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin, hat er zu Wagenknecht gesagt. Wie würden Sie denn die Probleme lösen? So, und dann hat die gesagt, naja, ich würde erstmal die Migration, ich würde ähnliche Gesetze einführen wie Dänemark und so. Ja, aber das würde ja nichts bringen, es sind ja jetzt so viele hier. Also eine schnelle Lösung haben sie auch nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, wenigstens, und die Wagenknecht hat sich da rumgewunden und hat gesagt, ja, aber man muss doch mal irgendwo anfangen. Man kann es doch nicht alles so ausufern lassen, was da passiert.
Und dann kommt die Ich schwöre dir, es ist gewünscht, das Chaos ist gewünscht. Sie wollen das. Sie wollen Chaos haben. Sie wollen uns verunsichern. Sie wollen den normalen deutschen Mittelstand ausrotten. Sie wollen die mittelständischen Unternehmer ausrotten. Sie wollen das Volk ausrotten. Sie wollen uns unterwandern. Sie wollen uns verunsichern. Sie wollen nur eins. Sie wollen ihre Macht behalten. Sie wollen nicht, dass rauskommt, dass sie keine Ahnung haben und nur Fehler machen. Und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Jede Form der Verunsicherung ist ihnen recht. Und der Druck, dem ausgeübt, dass alles das, was die Linke früher verurteilt hat, alles, man kann das nachlesen, was die Grünen und die Linke früher verurteilt haben, alles das machen sie heute doppelt so schlimm.
Ja, und ich glaube tatsächlich, also ich wage es fast nicht zu behaupten, weil ich es ja auch nicht weiß, aber trotzdem glaube ich auch mehr und mehr, was du da gerade so angedeutet hast, die wollen den Mittelstand ausrotten und so, dass da auch tatsächlich ein Plan dahinter ist. Also ich mag es einfach nicht in dieses Gedankengut tappen. Weißt du, wie ich meine? Dass ich mir darüber Gedanken mache, steckt da ein Plan dahinter. Ich lese gerade ein Buch, da sind wir bei meinem Buchtipp, was ich gerade lese. Das heißt Lügen, Lügen, Lügen. Terror, Tyrannei und Weltenbrand als neue Normalität der Globalisten. So, der Text steht jetzt etwas länger, aber ich will ihn trotzdem vorlesen, weil das schließt nämlich da an. Wahr werden und aussteigen oder weiter Augen zu und sterben. Wir befinden uns an der letzten Haltestelle vor der Hölle. Wie sind wir hierher geraten? Wo sind wir falsch abgebogen? Wieso stand auf jedem Straßenschild hierhin eine Lüge? Und wieso war der ganze Weg damit gepflastert? Seit Ende der 80er Jahre führt eine allmächtige Psychopathenklicke uns an der Nase herum Richtung Abgrund. Die Pandemie war dabei nur ein verlogener Wegweiser von vielen auf der Reise zur globalen Big Tech China Disputie. Jede Sehenswürdigkeit am Wegesrand ein Lügengebäude. Von Brutkästen bis Bilderberg, vom 9.11. bis Antrax, vom Balkan über den Irak bis auf die Krim, von CIA bis WEF, von Rockefeller bis Gates, von Viren nach Plan bis hin zum Klima. Waren. Auf diesem Weg sind Demokratie und Sozialstaatzerstörung alternativlose Opfer der großen Transformation. Kriege, Krisen und Katastrophen müssen geschürt werden, um flächendeckend Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn nur wer sich fürchtet, läuft freiwillig ins Verderben. Weiter geradeaus. Flo Usreinik, so heißt der Mann, der das geschrieben hat, oder Flo Usreinik, ist unser Kompass und Navigator der Umkehr. Mit Lügen, Lügen, Lügen bläst er alle medial-politischen Nebelkerzen mit einem Mal aus und lüftet den Schleier aus Täuschung und Manipulation, der das Einzige verdeckt, das uns jetzt noch zu retten vermag, die Wahrheit.
Ja, genau, ein toll geschriebener Text übrigens, also jetzt mal rein von der Schreibe her. Ich glaube, dass das Hindernis oder das Geheimnis der Geschichte ist, ich verweigere mich auch total so gesamten Verschwörungstheorien, weil dazu sind die gar nicht intelligent genug. Keiner von denen da oben hat die Intelligenz und die Infamheit, sich selber etwas auszudenken und das durchzuziehen. Sie können ja nicht mal strategisch klug irgendwas sagen. Also Frau Baerbock zum Beispiel, ja, dass die zu dem Typen Diktator sagt, ist reine Dummheit. Das ist komplett Unerfahrenheit, Dummheit, Ahnungslosigkeit, Ignoranz, alles das ist es. Aber es ist bestimmt kein Plan. Ich glaube, die da oben sind einfach, das sind ja Opfer einer Strategie von ganz anderen Kräften, die dahinter sind. Also wenn du dir anguckst, ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil das muss jeder selber machen und kann auch selber sich dann seine Rückschlüsse daraus bilden. Wenn du anguckst, wo Bill Gates überall drin ist, was der alles tut, wo diese Soros-Stiftung, wo die überall drin sind, was die alles tun, was die unterstützen. Wenn man guckt, woher das Geld kommt für diese ganzen Krawallschachteln, die auf der Straße kleben und sonst irgendwas, wenn man sich das einfach anguckt, dann wird man relativ schnell gewahr, dass es da geht, darum ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen, weil die alten Geschäftsfelder haben nicht mehr so viel Potenzial nach oben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. In der Geschichte der Welt war es immer das Gleiche. Entweder du zettelst einen furchtbaren Krieg an. Wenn du Krieg hast, dann geht alles kaputt, danach wird wieder aufgebaut. Das heißt, es gibt danach wieder eine Geschichte, die nach oben geht für das Kapital sozusagen. Und außerdem kannst du während des Krieges unglaublich viel Geld verbrennen. Also dass die Rüstungsindustrie und alles, was damit zu tun hat, Krankenindustrie und so, die verdienen alle ja ein Schweinegeld am Krieg. Das ist das eine. Das zweite ist, Wenn es keine Gewinne mehr zu machen gibt, musst du ja neue Geschäftsfelder aushängen. Das neue Geschäftsfeld ist Klima. Klima ist an sich, also die ganze Klimageschichte, die Idee vom menschengemachten Klimawandel, die Panik, die damit zu tun hat, das Angstschüren, das Verrücktmachen von gut laufenden Wirtschaftsinstitutionen und das Verkaufen von anderen neuen Produkten. Also die Windräder, wir hatten das ja schon mal, das ist ein ganz schlechtes Produkt. Wir sind zu 90% abhängig von China in der Produktion. Wir zerstören die Umwelt. Sie sind von 8.766 Stunden, die das Jahr hat, sind sie nur 1.800 Stunden im Betrieb, weil es gibt halt nicht mehr Wind. Wenn dann der Wind richtig bläst, kannst du den Strom nicht unterbringen, weil man ihn nicht speichern kann. Und wenn die Dinger kaputt gehen, musst du die Flügel vergraben, weil es gibt keine Möglichkeit. Das ist schlimmer als Atommüll. Du wirst das Zeug nicht los. Es ist also einfach eine schlechte Technik. Aber es gibt Industriezweige, die großes Interesse daran haben. Und die wiederum sorgen dafür, dass die Leute, die das propagieren, dass die auch Geld bekommen. Das ist so. Also ich würde mich nicht hinstellen, ich bin ja auch kein Virologe und kein Klimaexperte und sowas alles, aber wenn man selber ein bisschen journalistisches Interesse hat und recherchiert und lässt sich nicht einlullen von den paar wenigen Medien, die ja dafür bezahlt werden, auch unsere ganzen Medien werden bezahlt, die kriegen alle Geld für Meinung und sie kriegen nicht mehr Lob für Kritik, Lob für Sachen aufdecken, Lob für Recherche, Lob für gute journalistische Arbeit, sie kriegen einzig und allein Lob für Propaganda und deswegen machen die Propaganda, Punkt, das war's. Und das muss jeder für sich selber rausfinden, weil nur wenn du es selber für dich rausfindest und es dir keiner vorbetet, gehst du auch eines Tages auf die Straße und sagst, ich mache das nicht mehr mit. Ich wähle eine andere Partei, ich wähle ein anderes System, ich wandere aus, ich ändere mein Leben, weil ich so nicht leben will unter den Bedingungen.
Ja, also ich sehe es genauso. Ich finde dieses Buch total interessant und man kann das auch so sehen. Aber ich will mich da auch nicht positionieren. Wie immer, an dieser Stelle habe ich ja schon oft gesagt, es weiß ja keiner, keiner hat die Wahrheit, aber es sieht eigenartig aus. Was zum Beispiel, wenn du über Bill Gates sprichst, dann denke ich mir immer, muss der jetzt viel mehr Geld verdienen? Also der hat doch so viel Geld. Ist das so, dass wenn man so viel Geld hat, dass man dann nicht sagen kann, ich habe genug? Muss man dann rumintrigieren, um noch mehr Geld zu verdienen?
Der will nicht Geld, der will Macht. Der Typ ist der Größte, das ist der größte Finanzier der WHO. Die WHO will gerne Weltregierung werden. Die möchten gerne bestimmen, wann, wie, wo, welche Medikamente zu nehmen haben, wann wir uns haben impfen zu lassen und das. Die WHO möchte gerne Weltregierung werden und Herr Gates ist der Hauptspender der WHO und damit möchte er der Chef der Weltregierung sein. Das ist Cäsarenwahn.
Also das hat mir ja tatsächlich auch mal eine CDU-Politikerin bestätigt, als ich ihr gegenüber mich ähnlich geäußert habe und gesagt habe, ja, aber warum sind die denn alle so und können wir uns denn tatsächlich, ist das so platt? Also Annalena Baerbock ist ja beim Maischberger, glaube ich, in Maischberger gewesen gestern und da wurde sie ja darauf angesprochen, auf ihren Fauxpas, was China betrifft. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich kann das überlegen. Die konnte ja gar nicht darauf reagieren, die konnte gar nichts sagen. Die saß da wie ein dummes Schulkind beim Schuldirektor und hat sich dann so ein bisschen arrogant rausgewunden mit den Worten, ja, ich habe was gesagt und er hat reagiert. Also mehr ist es jetzt
nicht. Sie ist ein dummes Schulmädchen, die zugegebenermaßen häufig gefehlt hat, weil sie lieber Trampolin gesprungen ist.
Ich kann mich erinnern, dass viele Kinder früher auch mal über den Rand geflogen sind. Meinst du, die hat es auch mal über den Trampolinrand geschlagen?
Ja, die ist mit dem Kopf auf diesen Metallrahmen gescheppert. Und dann haben die Eltern ihren Klaps gegeben, haben gesagt, spring richtig. Und dann ist sie wieder in die Mitte gegangen. Und das ist ein paar Mal passiert und ja, ist einfach so. Das ist traurig, aber ich finde es halt schade. Ich meine, ist da auch wieder eine Minderheit. Sie ist ja auch eine Minderheit, weil es gibt ja wenige, die so, also ich glaube, es gibt ganz wenige bis gar keine Politiker, die so unfähig sind wie sie. Und deswegen ist sie eine Minderheit. Und deswegen denken die Grünen, man muss sie schützen. Also so irgendwie ist die Logik.
Also diese CDU-Politikerin, leider weiß ich den Namen nicht. Ich war mit der bei Stimmt.
Solltest du ihn auch nicht sagen, weil ansonsten ist sie ja raus.
Mit der in dieser Stimmt-Sendung, Stimmt der Nachrichtentalk. Und ich habe die anschließend gefragt, in meiner Naivität, habe ich dann gesagt, aber warum sind die denn da jetzt so? Warum machen die das? Die müssen doch irgendwann auch merken, dass ich bin dem nicht gewachsen und so. Dann hat die gesagt, die sind alle krank. Die müssten eigentlich alle zu einer Therapie. Die haben Komplexe und die fühlen sich da mächtig. Und das ist das, ihr Komplex ist das, was die da vorantreibt.
Wir wollen den Namen von dieser Politikerin wollen wir nicht nennen. Bewusst nicht nennen, damit sie keine Schwierigkeiten kriegt. So, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Also ich sitze ja immer in dem Zimmer hier, wo hinten mein Poster ist. Das ist ja unser Esszimmer eigentlich, da mache ich das ja gerne. Und wir haben um uns rum, das ist ein Haus von 1933, und da sind so Glastüren. Und an dieser Glastür hier mir gegenüber sind gerade die Gesichter von meinem Sohn und meiner Frau aufgetaucht, die mich mahnend angeguckt haben mit großen Augen, weil wir müssen jetzt auf die Autobahn nach Amsterdam.
Ach,
das und zwar nicht, also oldschool wäre jetzt zu sagen zum Kiffen, nein, wir fahren nicht zum Kiffen, sondern wir fahren heute zu Jimmy Carr, dem englischen Comedian, Entschuldigung. Und der spielt in Amsterdam heute Abend und da müssen wir jetzt hin. Du siehst, für die Kunst fahren wir auch 450 Kilometer.
Wow, und das für Jimmy Carr. Ich muss gleich, das ist, ich kenne den gar nicht.
Doch, den kennst du.
Kenne ich?
Wenn du gleich guckst, wirst du sehen, wer das ist. Ja, ja, klar, kennst du.
Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Also du hast keinen Buchtipp. Sag doch mir das. Mann!
Natürlich habe ich ihm. Hallo? Mein Buchtipp ist von René Pfister. Das Buch heißt Ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Ich habe über dieses Buch schon mal gesprochen. Ich möchte das nochmal, weil jetzt habe ich es nämlich durchgelesen. Ich möchte dann nochmal darauf hinweisen, was für ein fantastisches Buch es ist, weil es erklärt uns in einfachen, geraden Worten, in einer logischen Kette, erklärt es uns, woher diese Ideologie, die Intoleranz und dieser ganze Hass kommt, der den normalen Menschen entgegenschlägt. Das kommt aus Amerika, woher das kommt und wie sich sozusagen das gebildet hat. Das kann man in diesem Buch erfahren. Es ist nicht ein ganz dickes Buch, aber ist das Beste, was ich bislang zur neuen linken Glaubenskultur gelesen habe, sagt auch Jan Fleischhauer. Und es ist tatsächlich auch noch ein Spiegel-Bestseller. Das Buch heißt Ein falsches Wort von René Pfister.
Ah ja, danke. So. Wir werden das da unten verlinken.
Jawohl. Und wir werden die neue Single von Take That verlinken.
Werden wir auch verlinken, natürlich, das machen wir auch. Ich wollte noch ganz schnell, bevor ich dich hier entlasse, eben Werbung machen. Natürlich für meine Veranstaltung. Ich bin am 27. In Bremerhaven im TIFF. Da gibt es noch ein paar Karten, nicht mehr viele, aber ein paar gibt es noch. Am 27. September, am 28. bin ich in Duisburg im Bora, brandneues Theater. Kann ich jedem empfehlen, das wird bestimmt super. Am 29. bin ich in Wolfhagen im Kulturladen und am 30. September bin ich in Lingen. Und liebe Zuhörer, macht euch auf den Weg zu mir und vielen Dank für eure Treue.
Jawohl, vielen Dank für eure Treue und sagt es weiter, drückt die Glocke, klingelt für uns. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.